In der vorangegangenen Woche haben wir über Haltung und Verhalten gesprochen, welches bei systemischen Workshops eingenommen werden sollte. Wir haben uns dazu die Haltungs- und Grundhaltungsdefinition der DSGF angeschaut, der Deutschen Gesellschaft für systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, und die dort formulierten Ideen stimmen bestimmt auch mit Grundhaltungen in Österreich und in der Schweiz und in den anderen Ländern der Welt überein. Das heißt, das sind keine spezifisch deutschen Grundhaltungen, sondern nach meinem Dafürhalten systemische Grundhaltungen. Ich finde es von Vorteil, mit diesen Grundhaltungen an die Organisation auch eines Workshops heranzugehen. Und deshalb habe ich in der letzten Woche sehr ausführlich mal dieses Themenfeld beleuchtet. Heute nun soll es um drei Räume gehen, die bei Workshops-Organisationen hilfreich sein könnten. Ich habe es hier mal unterschieden in den physikalischen Raum, in den Kommunikationsraum und in den Methodenraum, und die möchte ich im Weiteren mit dir etwas auseinandernehmen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Beginnen möchte ich mit dem physischen Raum. Und den physischen Raum gibt es immer, auch dann, wenn er etwas abstrakt oder virtuell stattfinden sollte, nämlich in Form eines Online-Workshops. Auch dann ist das in meiner Definition ein physischer Raum. Um etwas Struktur und Ordnung in den physischen Raum zu bekommen, nutze ich dafür gern die Maslow'sche Bedürfnishierarchie, die Bedürfnispyramide, mit ihren 5 Ebenen und arbeite mich an diesen Ebenen ein bisschen durch. Den Raum kann ich mit Hilfe der Bedürfnispyramide als Checkliste gestalten. Nun erkennen wir ja wahrscheinlich alle die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Sie beginnt mit den physiologischen Bedürfnissen, darauf stehen die Sicherheitsbedürfnisse, darauf die sozialen Bedürfnisse, darauf die Individualbedürfnisse und ganz oben die Selbstverwirklichung. Nun, was hat das mit Workshops zu tun? Nun, vielleicht mit dem Fundament, mit der Basis der Pyramide noch mehr als oben hinaus, aber lass uns mal Schritt für Schritt die Pyramide anschauen, als Checkliste für einen Workshop. Ganz unten die physiologischen Bedürfnisse. Essen, trinken, schlafen und nicht zu vernachlässigen der Gang auf die Toilette. Alle Menschen müssen auch das irgendwann einmal durchführen. Das heißt, als Workshop-Organisierender muss ich dafür sorgen, dass die physiologischen Bedürfnisse der Menschen, die im Workshop sind, befriedigt werden. Wenn es ein Präsenzraum ist, dann sollte der Raum Licht sein, er sollte frische Luft haben, es sollten Getränke bereitstellen, wenn er sehr lang geht, sollten auch Mahlzeiten bereitgestellt werden, es sollten Toiletten in der Nähe sein, ich sollte zeigen, wo die sind, und Pausen sollten eingeplant werden, dass diese Toiletten auch genutzt werden können, dass die Menschen mal frische Luft schnappen können. Einige möchten auch mal eine rauchen, auch diese Pause sollte dann gegeben sein. Bei einigen ist es ja auch ein physiologisches Bedürfnis, denn sie können nicht mehr gut arbeiten, wenn sie keine geraucht haben, auch das kann ja passieren. Also sprich, das alles ist die unterste Ebene, ist der Raum für die biologischen Wesen, Mensch, die hier anwesend sind, ja angemessen ausgestattet. Ich habe in meinem Beraterleben wirklich verrückte Räume erlebt, also Schläuche, ja, ungefähr 10-mal so lang, wie sie breit waren, ein langer Tisch, wo man ganz am Ende schon fast im Schatten gesessen hat, weil da die Lampen nicht mehr hell waren, ganz vorne der Beamer, dass man kaum noch lesen konnte, was da geschrieben war, auch das gehört natürlich dazu, können die Leute noch gut lesen, was da geschrieben ist. Der Raum war ein Innenraum, er hatte keine Außenfenster, es gab nichts zu essen und nichts zu trinken. Und dieser Raum war für einen ganzen Tag gebucht. Keine frische Luft, kein Außenlicht, schlechte Beleuchtung, kein Essen, kein Trinken. Ein Wahnsinn. Ja. Ihr könnt euch in etwa vorstellen, wie man in diesem Raum gearbeitet hat. In meinem Unternehmen haben wir dann ganz oben im Penthouse die Räume für die Kunden geschaffen. Das heißt, dort sind die Besprechungszimmer ganz oben mit einer riesengroßen Dachterrasse und lichtdurchflutet, also große Fensterfronten, die man aufschieben kann. Und ganz häufig kommen Kunden zu uns aufs Land gefahren, nur um diesen Raum zu nutzen. Lichtdurchflutet, hell, nett gecatert durch unsere Kolleginnen, die das wunderbar organisieren. Natürlich mit Toiletten in Reichweite, mit Küche in Reichweite, mit Kaffeemaschine in Reichweite, alles sowas. Diese Räume laden im wahrsten Sinne des Wortes zum Workshop ein. Vor 2 Wochen war ich bei einem Workshop am Bodensee und dort war ich in einem wunderbaren Raum mit Blick auf den Bodensee, mit Blick auf den herausfließenden Rhein. Das war also in Konstanz gewesen. Dieser Raum war so wunderbar, dass der bei mir sofort ein freudiges Gefühl auf den Workshop erzeugt hatte, sodass der Raum auch dazu beiträgt, dass die Menschen, die ihn betreten, sagen, wow, da freue ich mich auf den Tag, da wird was Tolles stattfinden. Diese Grundstimmung kann schon mit dem physischen Raum erzeugt werden oder halt auch nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch im Online-Raum in etwas abgewandelter Art und Weise. Das heißt, auch der Online-Raum sollte gut vorbereitet sein. Ich finde es essentiell, by the way, dass die Kameras eingeschaltet sind. Man sollte die Menschen sehen können als Moderator und auch die Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, untereinander. Ja, ich habe in meinen Online-Vorlesungen in der Corona-Zeit immer die Studierenden gedrängt, die Kamera einzuschalten. Ich war einer der wenigen Professoren, der das gemacht hat, aber es hat sich gelohnt. Einige Studierende haben hinterher gesagt, dass sie ihre Kollegen noch nie gesehen haben, mit denen sie in diesem Semester zusammensaßen, weil alle immer die Kamera aus hatten. Und es ist für mich als Vortragender sehr viel besser, wenn die Kamera an ist, wenn ich die Reaktion der Menschen beobachten kann. Und die Menschen können sich auch untereinander sehen. Also eine Intervention, die ich ganz persönlich empfehlen würde, Kamera an. Ja. Dann auch Tools verwenden, die die Leute bedienen können. Wenn sie es nicht gut bedienen können, erstmal zeigen, welche Knöpfe es im Tool gibt und wie man da draufdrücken kann, was da passieren kann, welche Ansichten möglich sind und wünschenswert sind oder vielleicht Fernsteuerungen einschalten und für die Teilnehmenden immer die Oberflächen so schalten, dass die das dann auch gut wahrnehmen können. Das heißt, das Tool, die Auswahl des Tools, die Bedienung des Tools, das ist der physikalische Raum. Im Online-Meeting, auch wenn ich dann ein Mural, ein Miro-Board, ein Konzept-Board aufmache, dass das gut vorbereitet ist, dass die Frames gut gesetzt sind, dass die Menschen sich da schnell zurechtfinden können, dass ich den Menschen auch die Zeit gebe, sich mit den Tools zu beschäftigen, wenn sie sie noch nicht kennen, all das sorgt dazu, dass man im Prinzip ja, seine Grundbedürfnisse befriedigt bekommt. Übrigens, natürlich braucht es auch im Online-Meeting Pausen, nach meinem Dafürhalten sogar noch mehr. Ja, und auch die Zeitdauer eines Online-Meetings kann nach meinem Dafürhalten nicht mit der eines Offline-Meetings mithalten. Das heißt also von, keine Ahnung, 9 bis 18 Uhr kann ich vielleicht ein Präsenz-Meeting durchführen. Das Ganze in Online, naja, ich weiß nicht, also mir persönlich wäre es zu lang. Demzufolge baue ich im Online-Meeting mehr Pausen ein und terminiere das auch etwas kürzer, weil ich jedenfalls gehe echt am Stock nach einem Tag Online-Meeting. Und es ist eine andere Art von, bei mir jetzt persönlich eine andere Art von Kaputtnis, ob es online passierte oder offline, weil die Energie der Teilnehmenden halt nicht ganz so im Raum steht, im Online-Raum, wie es im Offline-Raum der Fall wäre. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Interpretation. Gehen wir hier eine Ebene weiter nach oben, kommen wir in die Sicherheitsbedürfnisse und kommen zum zweiten Punkt meiner Unterscheidung, nämlich zum Kommunikationsraum. Der Kommunikationsraum umfasst natürlich jetzt die Sicherheitsbedürfnisse. Das heißt, die Moderatorin, der Moderator muss für Sicherheit sorgen. Wenn es vertrauliche Meetings sind, muss diese Vertraulichkeit gewahrt bleiben. Gegebenenfalls macht es Sinn, eine Vertraulichkeitspolicy für dieses Meeting zu erarbeiten, um auch allen Teilnehmenden die Sicherheit zu geben, dass die Dinge, die im Raum geäußert werden, im Raum bleiben oder dass man genau kennzeichnet, was nach außen getragen wird oder halt auch nicht wird, solche Dinge. Das wäre Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass die Dinge im Raum so gehandhabt werden, dass euch das nicht zum Schaden genügt und solche Dinge, das wäre da zu benennen. Das ist nicht so einfach herzustellen, aber einen Versuch ist es allemal wert. Das heißt, durch kommunikative Prozesse das Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen, weil es liegt auf der Hand, dass die Menschen nicht kommunikativ tätig werden, wenn die Sicherheitsbedürfnisse nicht befriedigt sind. Ja, und auch wenn ich in einem sehr schwierigen Umfeld den Workshop gestalte, in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, wo vielleicht Entlassungen im Raum stehen oder Veränderungen im Raum stehen, Change-Prozesse im Raum stehen, da ist es wichtig, diese Sicherheitsbedürfnisse auch wirklich ehrlich zu initiieren im Rahmen der Möglichkeiten, die der Moderator oder die Moderatorin an dieser Stelle hat. Denn dann kommen die sozialen Bedürfnisse, das Bedürfnis auf Interaktion und Austausch, na, die dritte Ebene. Natürlich ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide auf einzelne Menschen bezogen. Hier geht es also darum, dass Menschen das Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Ja, aber der Workshop ist ja ein Format des Austauschs. Und nun können organisierende und moderierende dieses soziale Bedürfnis natürlich auch herbeiholen. Sie können dafür sorgen, dass zum Beispiel die Menschen, die im Raum sind, adäquat und auch gerecht Redeslots zugewiesen bekommen. Das empfinde ich für extrem wichtig. Ich habe immer wieder festgestellt, dass in kommunikativen, unmoderierten Räumen natürlich immer die gleichen Protagonisten, eher extrovertierte Menschen, den kommunikativen Raum fluten mit ihren Ideen. Das muss ja nicht schlecht sein, aber es unterdrückt natürlich ein bisschen die Perspektive der introvertierteren, zurückhaltenderen Menschen. Und wenn ich nun als Moderator die Chance habe, soziale Bedürfnisse, Kommunikationsräume zu schaffen, dann versuche ich hier eine weitestgehende Gerechtigkeit herzustellen und auch immer wieder mal Menschen zu Wort kommen zu lassen, die das nicht so häufig tun. Nicht übergriffig, indem ich sie dränge, aber raumschaffend, indem ich es ihnen erlaube. Beispielsweise, indem ich sie frage, ob sie noch was ergänzen möchten. Oder indem ich Workshop-Formate so gestalte, dass wirklich jeder seinen Beitrag leisten kann, die Leisen und die Lauten in gleichberechtigter Art und Weise. Dafür gibt es viele Ideen und Methoden, die man hier verwenden kann, und das auch konsequent zu nutzen, halte ich für sehr wichtig. Das andere ist die inhaltliche Diskussion und die echten sozialen Bedürfnisse in der Kaffeeküche. Ihr wisst ja alle, wie wichtig die Kaffeeküche ist und wie entscheidend in Workshops auch die Pausen sind. Die Pausen auch lang genug zu gestalten, die kommunikativen Prozesse der Pause nicht abzuwürgen, sondern zu akzeptieren, dass dort auch spannende Dialoge stattfinden, die auch teilweise außerhalb der Inhalte des Workshops liegen können. Das erscheint mir ein wichtiges Thema zu sein. Und hier ein gutes Feeling zu entwickeln, wann kann ich Kommunikationsprozesse abbrechen, wann sollte ich die Pause dann wirklich beenden, wann soll es im Inhalt weitergehen. Das ist ein Feingefühl, um soziale Bedürfnisse der Beteiligten zu befriedigen. Jeder sollte zu Wort kommen können, jeder muss aber auch akzeptieren, dass andere auch mal zu Wort kommen wollen. Man muss Monologe unterbrechen, darf das aber auch nicht zu früh tun. Es ist immer ein Balanceakt, kommunikative Prozesse zu moderieren. Ich denke, du hast hier schon gute und schlechte Beispiele erlebt und auch selber vielleicht schon als Moderatorin oder als Moderator schöne und weniger schöne Momente erlebt, und du wirst mir zustimmen, es ist ein Austarieren verschiedener Bedürfnisse der Menschen, die im Raum sind, und das bedarf Aufmerksamkeit, und das ist auch die Hauptthematik systemischer Arbeit an dieser Stelle. Alle Ideen auch einen angemessenen oder allen Ideen einen angemessenen Raum zu geben und die Menschen hier ihre Gedanken teilen zu lassen. Das wäre also soziale Bedürfnisse. So dass die Menschen im sozial-kommunikativen Raum ihre Individualbedürfnisse auch in letzter Konsequenz darstellen können. Also die Monologe, die Möglichkeit, sich auch mal selber präsentieren zu können, seine eigenen Perspektiven in Ruhe darstellen zu können, sich individuell auch positionieren zu können in den Meetings. Auch dieses Bedürfnis darf natürlich vom Moderator befriedigt werden durch das Schaffen der kommunikativen Räume. Und wenn es gut funktioniert, gelingt es sogar, dass Menschen sich in so einem Workshop selbst verwirklichen. Übrigens, der Moderator muss es nicht. Ja? Der Moderator ist nur ein sanfter Begleiter des Prozesses, nicht derjenige, der sich dort selbst verwirklichen sollte, sondern er sollte eher im Schatten stehen, sollte den anderen die kommunikative Bühne bauen. Das ist, by the way, nach meinem Dafürhalten auch ein guter Tipp für Führende. Die Selbstverwirklichung sollte ermöglicht werden. Und es geht nicht um die Selbstverwirklichung des Teamleiters, des Abteilungsleiters, des Unternehmers oder des Workshop-Moderators, sondern es geht um die Selbstverwirklichung der Menschen, die im Workshop drin sind, die am Ende auch bezahlen dafür, dass der Moderator moderiert. Das ist die Kunst einer Workshop-Organisation. Das heißt, man schafft einen kommunikativen Raum, einen Schutzraum kommunikativer Prozesse, einen Raum, in dem die Menschen angemessene Redebeiträge beitragen können, indem sie keine Angst vor Sanktionierung haben, indem sie möglichst gerecht am Kommunikationsprozess beteiligt werden und alles sowas. Das ist sozusagen der kommunikative Raum, in dem dann auch diverse Kommunikationsmethoden zum Einsatz kommen. Und da könnte ich ja jetzt stundenlang über kommunikative Methoden sprechen und diverse Formate mit dir teilen, die super sind. Also in meiner systemischen Arbeit haben wir zum Beispiel 1, 2, 4 alle verwendet oder Design Elements verwendet oder die berühmte Bowl verwendet und verschiedene andere. Und um jetzt nicht ewig lange über Kommunikationsmethoden zu sprechen, die es ermöglichen, dass Kommunikationsprozesse angeregt werden und auch eine Gerechtigkeit im Kommunikationsprozess stattfindet, dass alle Ideen und Meinungen eingesammelt werden, dass alle Gedanken auch gebührend Platz finden. Dafür gibt es ein schönes Framework, welches ich dir gerne empfehlen kann, und zwar Liberating Structures. Du findest es auf der Website liberatingstructures.de. Da gibt es über 30 Vorschläge für Workshop-Formate, die du einzeln anwenden kannst, kombinieren kannst, je nachdem, welche Aufgabenstellung du hast. Und für jedes einzelne dieser Formate kannst du dir eine Anleitung anschauen. Das heißt, unter der Überschrift, was wird ermöglicht, also wofür kannst du diese Methode einsetzen, die Bausteine, die Kurzanleitung dazu, der Sinn und Zweck, die Tipps und die Stolperfallen, Variationen davon, Beispiele dazu. Das gibt es dann für jedes von diesen 35 Workshop-Elementen, die du verwenden kannst. Also sehr coole Idee. Ich wiederhole nochmal, Liberating Structures. Ich mache das Menü oder den Link zu dieser Seite einfach mal in die Shownotes hinein. Dann hast du einen Shortcut und kannst es dir mal anschauen. Da findest du ganz viele Ideen, den kommunikativen Raum zu gestalten. So, nun hast du einen physischen Raum ausgewählt und du hast einen kommunikativen Raum gestaltet, sodass die Menschen gemäß der Bedürfnispyramide darin kommunizieren können. Damit haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit, tatsächlich alle 5 Phasen der Bedürfnispyramide für die Teilnehmenden zu ermöglichen. Am Ende vielleicht sogar deren Selbstverwirklichung zu ermöglichen oder die Wahrscheinlichkeit dazu zu vergrößern. Wie wunderbar sich so ein Workshop anfühlt. Brauche ich dir nicht zu sagen. Wenn es dann klappt, ist es einfach toll. Aber es fehlt noch was. Nämlich das Ziel, das Ergebnis. Und da habe ich in meiner systemischen Ausbildung leider auch, Schwierigeres erlebt. Denn konsequent systemisch gedacht bedeutet ja auch, ich interveniere nicht inhaltlich, sondern das System findet auch die Inhalte, über die es sprechen möchte, die es aktivieren möchte, die es diskutieren möchte, selbst. Und da gibt es tatsächlich eine krasse Intervention, in der sich der Workshop-Moderierende einfach nur in den Raum hineinsetzt und nichts macht. Nichts. Er lässt sozusagen die Kommunikationsprozesse bottom-up entstehen und moderiert gar nichts. Also er schafft eigentlich nur den physischen Raum, wenn es darauf ankommt, noch eine gewisse Sicherheit durch die Einleitung. Und alles, was inhaltlich passiert im Workshop, überlässt er dann den Teilnehmenden. Ja gut, da kann was entstehen, muss aber nicht. Ja, das kann man wirklich auch verlabern. Und ich bin ein Mann des Business, nimm es mir nicht übel. Ich habe auch keine Zeit, einen Workshop zu organisieren, der völlig ziellos agiert. Das ist aus meiner Sicht eine systemische Übung. Die kann man mal machen und kann schauen, wie Bottom-up-Kommunikationsprozesse in einem Workshop entstehen, ohne dass irgendjemand irgendwas moderiert. Das ist ein Laborformat, würde ich mal sagen, aber eigentlich nicht verkaufbar. Denn mit diesem Workshop löst du ja kein Problem. Wer sollte diesen Workshop kaufen? Wer sollte seine Mitarbeitenden und deren Arbeitszeit und deren Geld investieren in einen Workshop, der völlig zielbefreit stattfindet? Entweder die Firma hat Luxusprobleme, die sich so etwas leistet, aber eigentlich gibt es immer irgendeine Aufgabenstellung, ein Problem oder eine Lösung, die man sucht. Und für diese Lösung braucht es auch wiederum eine Methodik. Und um das geht es mir im dritten Punkt. Es braucht einen Methodenraum. Und mit Methodenraum meine ich nur bedingt Liberating Structures. Denn wo ist der Unterschied? Liberating Structures führen zum Beispiel mit der Methode 1-2-4 All dazu, dass Ideen im Raum gesammelt werden, zusammengetragen und verdichtet werden. Diese Methode ist nicht schlecht, aber ich brauche eine Aufgabenstellung. Über was soll denn geredet werden? Was ist das Ziel der 1-2-4-All-Methode? Diese Methode ist ja nicht für sich alleine, sondern wenn ich sie ohne Agenda nutze, dann steht sie irgendwie im luftleeren Raum und die Leute tauschen sich über sonst was aus. Das macht aber keinen Sinn. Das heißt, ich brauche eine zielführende Methode, die dann wiederum die kommunikativen Methoden nutzt, um zu diesem Ziel zu kommen. Das möchte ich nochmal wiederholen. Es braucht eine zielführende Methode, einen Metaplan im wahrsten Sinne des Wortes, der dann wiederum unter Methoden, wie zum Beispiel Liberating Structure Methoden verwendet, um dieses Metaziel zu erreichen. Wo möchten wir hin? Unsere Organisation möchte mehr Agilität. Unsere Organisation möchte mehr Diversität. Unsere Organisation möchte wieder profitabel sein. Unsere Organisation muss sich verkleinern. Unsere Organisation soll fusionieren. Das sind Ziele im Business oder auch in anderen Organisationen. Und das ist das Ziel, welches mit kommunikativen Methoden, zum Beispiel Liberating Structures Methoden, unterstützt werden. Die kommunikativen Methoden, Liberating Structures, die man auch gern in systemischen Ausbildungen lernt, umfassen nicht das Metaziel, was ich damit erreichen möchte. Also definiere erst das Metaziel, welches du erreichen möchtest, mache das durchaus auch transparent. Und ich glaube, die meisten Workshops haben so ein Metaziel, weil dafür werden die Leute freigestellt, zusammengetrommelt, dafür nehmen sie Reisezeit, Arbeitszeit und Lebenszeit in Anspruch, um dieses Ziel zu erreichen, um diesem Ziel näher zu kommen. Und ziellos ist eher eine akademische Übung, wie ich schon sagte. Das heißt, die Methode, die Metamethode, musst du dir noch überlegen, wie du zum Ziel kommst. Ich habe ein kleines Beispiel. Ich unterstütze sehr häufig in Business-Strategien und ich habe dafür beobachtet, dass das Definieren der Produkte des Angebotsportfolios diverser Zielgruppen einer Organisation extrem hilfreich ist, um das Ziel der Strategie zu erarbeiten, um diesem Ziel der Strategie auch tatsächlich nachhaltig näher zu kommen. Meine Beobachtung ist, dass diese sehr praktische Herangehensweise, das eigene Produktportfolio zu definieren, die eigenen Zielgruppen zu definieren und über dieses Product Market Fit die Strategie abzuleiten, eine gute Meta-Methode ist, um eine Strategie zu entwickeln. Und so habe ich einen Meta-Fahrplan entwickelt, über diverse Schritte dieses Portfolio zu erarbeiten und zu verändern und damit die Strategie zu etablieren. Dafür verwende ich auf diesem Weg auch Liberating Structures Methoden oder völlig andere Methoden mit Pinnkärtchen, mit Flipcharts, mit Workshop-Formaten, mit der berühmten Fishbowl oder was auch immer verwendet wird, um dahin zu kommen. Aber ich habe immer als Moderator die Meta-Methode im Blick, wie habe ich am Ende eine Strategie. Denn das hat mein Auftraggeber bei mir beauftragt, dafür werde ich als Moderator bezahlt und diesem Ziel möchte ich mich nähern. Lass mich das ganze Thema Workshop nochmal zusammenfassen. Mir erscheint es sehr wichtig, dass systemisch prozessbegleitende Workshop-Moderatorinnen und Moderatoren eine systemische Haltung haben. In der letzten Episode habe ich dazu die Grundprinzipien der DSGF herausgearbeitet, dargestellt und mit dir diskutiert. Wenn du die Episode noch nicht gehört hast, gern nochmal eins zurückspringen. Mit dieser Haltung kann ich dann in die Organisation und die Durchführung des Workshops hineingehen und da kann die Maslow'sche Bedürfnispyramide ein gutes Hilfsmittel sein. Die physiologischen Bedürfnisse referenzieren sehr gut mit dem Raum, in dem der Workshop stattfindet, gleich ob es sich um einen Online- oder um einen Offline-, um einen echten Raum handelt. Der kommunikative Raum, der in diesem echten Raum stattfindet, den Moderatorinnen und Moderatoren kommunikativ auch herstellen, der kann sich sehr gut an Sicherheitsbedürfnissen, sozialen Bedürfnissen, Individualbedürfnissen und der Selbstverwirklichung der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow orientieren, sodass die ersten zwei Punkte, der physikalische Raum und der kommunikative Raum, sehr gut mit der Bedürfnispyramide als Checkliste abgearbeitet werden können. Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn der Workshop auch ein Ziel verfolgt und es am besten auch erreicht. Und zwar nicht im Workshop, sondern hoffentlich auch darüber hinaus. Denn ein erfolgreicher Workshop ist noch lang keine erfolgreiche Transformation, wie ich immer wieder wiederholt habe. Das heißt, das Metaziel auch mit dem Auftraggeber abzustimmen, eine gute Auftragsklärung dazu zu machen und dann alle Methoden und auch die Räume nach dieser Zielorientierung auszusuchen, auszurichten, vorzubereiten und zu bespielen, das ist die Kunst systemischer Workshop-Gestaltung. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Dein Heiko.